Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Bevor es losgeht, aber noch zwei kleine Hinweise. Wir hatten während der Folge ein paar Tonprobleme. Wir hoffen aber trotzdem, dass euch die Folge gefällt. Darüber hinaus haben wir die Folge vor den tragischen News um Ravens Linebacker Jalen Ferguson aufgenommen. Deswegen finden Sie in dieser Folge keinen Platz. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen hier wieder bei uns auf Undrafted zu einer neuen Podcast-Folge. Ihr kennt das Spielchen schon, wir fangen jetzt erstmal wieder an mit der Einstiegsfrage. Finn und Tom, ich möchte von euch wissen, welche 5 Teams standen am häufigsten im Super Bowl, ohne ihn zu gewinnen? Es ergibt sich diese Zahl von 5 Teams, weil es einen geteilten ersten und einen geteilten dritten Platz gibt.
Okay. Ja, Finn, die Vikings sind bestimmt dabei, oder?
Also ich hätte jetzt gedacht, der geteilte Erste könnten die Vikings und die Bills sein.
Ja, die Bills müssen auch dabei sein.
Weil die waren beide viermal drin und haben beide viermal verloren, glaube ich.
Genau. Vikings, Bills.
Zumindest die Vikings, die Bills meine ich auch. Vikings, Bills.
Mhm.
Aber es sind auch Teams dabei, die schon mal einen gewonnen haben, auch wenn die schon ein paar Mal einen verloren haben, oder wie ist das?
Nee. Wirklich jetzt nur unter den Teams, die so schon oft drin waren, aber nie gewinnen konnten.
Also die 5 Teams haben alle zusammen noch 0 Super Bowls gewonnen bisher.
Sie.
Boah, wir hatten noch keinen Super Bowl gewonnen.
Da bin ich auch ganz schlecht drin, muss ich sagen.
Ja, locker irgendwie die Bengals, weil die jetzt einmal verloren haben. Die waren einmal drin, haben einmal verloren. Bestimmt sind die direkt mit in der Liste.
Nee, meinst du, mit einer Niederlage bist du schon drin?
Ja, es gibt ja auch so Teams wie Detroit, die waren noch nie im Super Bowl. Ja.
Ich sag euch mal die Super Bowl-Anzahl der jeweiligen Plätze. Genau. Ich glaube, das hilft ein bisschen. Platz 1, geteilter Platz, haben jeweils 4.
Ja, das sind die beiden.
Platz 2 hat 3 Super Bowls, davon 2 in den, ich helfe jetzt einfach ein bisschen, weil ich glaube, sonst ist es kompliziert. 2 in den 80ern und ein, ist jetzt noch nicht so lang her. Und der geteilte dritte Platz hat jeweils 2-mal den Super Bowl erreicht.
Okay.
Na gut, dann.
Und eins dieser Teams von dem geteilten dritten Platz, eigentlich beide, so rum ist es sogar, haben gegen eins unserer 3 Lieblingsteams im Super Bowl jeweils einen Super Bowl verloren.
Okay. Mhm. Ich gehe gerade mal die Teams durch im Kopf. Was ist echt?
Panthers vielleicht?
Panthers könnte gut sein. Das wäre dann das, was so recently passiert ist.
Falcons vielleicht.
Boah, ich finde das echt schwer, weil ich davon gar keine Ahnung habe und ich da auch nie drauf gucke.
Also 5 Teams, ich lege mich jetzt fest auf, also Vikings, Bills sind, glaube ich, wir uns
einig. Ja, die sind safe, ja.
Dann nehme ich Panthers, Falcons.
Die haben gewonnen.
Gegen wen haben die Packers damals gewonnen?
Den letzten gegen die Steelers.
Na gut, Steelers sind genau. Hier raus.
Boah. Die haben auch einen gewonnen.
Von Karten, haben Karten jetzt schon mal so?
Das habe ich mich auch.
Ich honoriere euch schon mal. Warte mal, ich honoriere euch schon mal. Ihr habt den ersten Platz, richtig?
Ja.
Vikings, Bills. Und ihr habt den dritten Platz jetzt schon richtig, die beiden Teams genannt, mit Atlanta und Carolina. Jetzt möchte ich von euch nur noch wissen, welches ist das Team in der Mitte, was 3-mal den Super Bowl verloren hat?
Ich war nämlich auch gerade bei den Karten,
als ich durchgegangen bin. Cardinals bin ich mir nicht sicher, ob die schon mal einen Super Bowl gewonnen
haben. Ich auch nicht. Bei den anderen, wenn du so durchkreuzt durch die Teams, die haben alle schon mal, zumindest hätten die schon mal einen gewinnen müssen.
Aber das wäre clever gewesen, sich mal die Teams anzugucken. Das habe ich gar nicht gemacht, tatsächlich.
Aber haben denn die Cardinals wirklich schon 3-mal den Super Bowl erreicht? Wie viele Cardinals das Super Bowls fallen euch ein aus dem Kopf?
Ich weiß nicht mehr, ob
mir fällt gar keiner ein.
Einen gibt es auf jeden Fall.
Ja, so einen gibt's, aber das ist, war so um die 2010er herum, glaube ich, ne? Kann
Richtig.
sein. Und bei den restlichen weiß ich's nicht.
Boah, ich habe gar keine Ahnung.
Wollt ihr eine Auflösung oder wollt ihr weiter überlegen?
Ja, wir müssen ja irgendwie mal vorankommen, würde ich sagen. Ich sage einfach Cardinals. Ist wahrscheinlich falsch, aber.
Es sind die Bengals.
Laber nicht, echt.
Bengals, doch, war doch richtig.
Die Bengals haben zweimal in den 80ern gegen die 49ers verloren.
Ah ja, mein Gott. Das war so
Und
oft.
jetzt den aktuellen Super Bowl. Also ich fasse nochmal zusammen. Am meisten Super Bowls erreicht und nie gewonnen haben die Vikings und die Bills, jeweils mit 4. Auf Platz 2 die Bengals mit 3 und auf Platz 3 geteilt. Die beiden Teams, die beide gegen die Broncos einen Super Bowl verloren haben. Die Atlanta Falcons und die Carolina Panthers. Das sind
Guck
die
mal,
fünf Teams,
waren wir gar nicht so verkehrt.
die zusammen die meisten Shots auf einen Super Bowl-Sieg hatten und zusammen das Kunststück geschafft haben, nicht einen einzigen Super Bowl daraus zu machen.
Und die Bengals habe ich auch genannt, aber hätte ich mal mich da durchgesetzt.
Jo. Machen wir mal weiter. Mehr Super Bowls gewonnen hat auf jeden Fall der Spieler, über den wir jetzt kurz reden müssen. Rob Gronkowski, Tight End, ehemals New England Patriots, zuletzt Tampa Bay Buccaneers, auch bekannt als so gefühlt bester Freund von Tom Brady, hat sein Karriereende bekannt gegeben. Es gab ja immer so ein bisschen Spekulationen in den letzten Wochen, als Brady zurückgekommen ist, ob er vielleicht auch nochmal zurückkommt, ob sie auch nochmal so Last Rodeo zusammenmäßig das Ganze machen. Jetzt steht fest, Gronk hat keinen Bock mehr. Gronk will sich jetzt wahrscheinlich der Partyszene in Florida widmen, würde ich jetzt mal tippen. Hat er ja schon gemacht, nachdem er mit den Patriots seine Karriere beendet hat. Und ja, eure Meinung vielleicht zu Rob Gronkowski, seiner Karriere. Ist er für euch ein Hall of Famer? Fangen wir mal so an.
Finn, fang gerne an.
Ja, also gibt es jemanden, der den nicht als Hall of Famer sieht, ist, glaube ich, die Gegenfrage. Und wenn das jemand so sieht, dann muss man sich ernsthaft die Frage stellen, ob das so gerechtfertigt ist, weil Gronkowski, du hast es schon angesprochen, hat viermal den Super Bowl gewonnen, hat fünf, war oder war in fünf Pro Bowls, war viermal All-Pro. Und war auch unter anderem Teil des 2010er All-Decade-Teams. Und also, es würde mich wundern, wenn er nicht 2027, wenn er dann offiziell auch eligible für die Hall of Fame ist, wenn er da dann auch aufgenommen wird als First Ballot Hall of Famer, also im ersten Versuch quasi. Und ja, er ist mit Tom Brady zusammen das beste Quarterback-Tight End-Duo, was es jemals gegeben hat. Hat ja auch nur mit Tom Brady in seiner Karriere jetzt zusammengespielt bei den Patriots und bei den Buccaneers. Hat 9.286 Karriere-Yards und 92 Touchdowns und hat 11 Saisons, glaube ich, gespielt. Also kommt er auf einen Durchschnitt von ein bisschen unter 1.000, was schon bemerkenswert ist für ein Tight End auf jeden Fall. Er hat ja auch so ein bisschen das Tight End-Game revolutioniert, würde ich sagen. War auch ein sehr, 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 sehr guter Blocker. Und ich denke, dass Rob Gronkowski auf jeden Fall First Ballot Hall of Famer wird und alles andere wird ziemlich überraschen.
Ja, also wer den nicht als Hall of Famer sieht, der muss sich mal checken lassen, würde ich sagen. Einer der ganz Großen verlässt halt die Bühne, ne? Und ist halt sehr schade. Vor allem nicht nur, weil es ein großartiger Sportler ist, sondern auch ein relativ cooler Mensch, was man immer gesehen hat in den Interviews, die er gegeben hat. Immer ein sehr witziger Kerl gewesen. Und ich habe ihn sehr gerne gemocht. Und man sieht auch jedes Mal, wenn man irgendwie unterwegs ist mit irgendwelchen Leuten, die Football gucken, man sieht viele Gronkowski-Trikots. Viele sind einfach Fan von der Person Rob Gronkowski. Und sehr schade, dass er aufhört. Man kann es natürlich nachvollziehen. Er hat alles erreicht, was er erreichen konnte. Und ich denke, er wird es jetzt gut gehen lassen. Und das hat er sich auch auf jeden Fall verdient. Für die Buccaneers natürlich ein bisschen schade, aber die haben ja auch gut vorgesorgt. Und ja, ich glaube, Tom Brady ist ihm auch nicht böse, dass er jetzt erstmal retired. Und vielleicht ruft der Agent ja trotzdem nochmal an. Kann ja sein.
Ja, man muss ja auch sagen, das große Ziel, was sie zusammen hatten, als sie Gronk aus dem Retirement nochmal zurückgeholt haben, war ja wirklich, diesen Super Bowl noch einmal zusammen zu gewinnen. Das haben sie ja sofort in der ersten Saison erreicht, wo Gronk im Super Bowl ja auch der Erfolgsgarant war. Die ganze Saison über entscheidend, interessanterweise fast gar nicht. Und im wichtigsten Spiel war er dann der Spieler, auf den Brady gezählt hat. Und das war auch die ganze Zeit bei den Patriots so. 42. Overall Pick damals gewesen. Auch nicht von allen geliebt in dem Moment der Pick, gerade in der Patriot-Szene, das muss man auch sagen. Aber mit der Zeit haben sie ihn alle lieben gelernt, weil er war halt neben einem Edelman und einem Tom Brady in der Offense der Patriots wahrscheinlich der Erfolgsgarant für diese Super Bowl-Jahre und hat immer wieder wichtige Catches gemacht. War halt auch schwer zu verteidigen mit seiner Größe und trotzdem seiner Explosivität, die er dann doch hat. Wirklich ein super Mann. Auch neben dem Platz eher so eine kleine Rampensau, eine Partymaus, wenn man so sagen möchte. Da vielleicht auch teilweise immer ein bisschen negativer aufgefallen, was aber auch an dem Image der Patriots vielleicht ein bisschen liegt, dass da alles ein bisschen professioneller und cleaner ist als woanders. Das hat man immer so ein bisschen gemerkt, fand ich, dass er sich da nicht ganz so wohl, was das betrifft, gefühlt hat. Und dass er da nochmal aufgegangen ist, als er dann in Florida war und als dann total egal war, was er menschlich da für Partys schmeißt am Wochenende, weil Bruce Arians das anders sieht als ein Bill Belichick. Zwei interessante Sachen fand ich in seiner Karriere besonders bemerkenswert, die ich euch auch noch mitgebracht habe. Als er damals das erste Mal retired ist, das müsste ja 2018 oder 19 gewesen sein, hatte er bis zu diesem Zeitpunkt nicht einen einzigen Cent von seinem Gehalt ausgegeben. Das hatte der alles angespart, weil der so eine Ikone war, menschlich gesehen. Also gut, im ersten Jahr wird er wahrscheinlich von seinem Gehalt noch gelebt haben, aber er hat einen Großteil seines Gehaltes behalten. Einfach weil er so eine Ikone war als Mensch, dass er halt hauptsächlich von Werbedeals leben konnte. Der hat wohl so horrende Werbedeals abgeschlossen, dass das gelebt hat, um seinen gereicht hat, nicht gelebt hat, um seinen Lifestyle zu finanzieren, dass der an sein Gehalt nicht ran musste. Und das finde ich unfassbar bemerkenswert. Und das andere ist ja wirklich, dass er den Patriots damals, 2015, wollten sie ihn ja nach Detroit traden. Ich meine, das war 2015. Und dass er damals schon denen gesagt hat, naja, entweder ich bleib hier oder ich retire. Ich gehe nicht nach Detroit. Finde ich irgendwie einen coolen Move und passt, sagt, glaube ich, alles aus, was das für ein Spieler ist, aber auf dem Platz immer ein Vollprofi, immer über die volle Distanz gegangen, sich nie hängen gelassen. Und ich denke, auch genau wie ihr, ich persönlich sehe ihn auch als First Ballot, ob die NFL das sieht, das ist bei Tight Ends ja immer so eine Sache. Antonio Gates ist ja, meine ich, auch kein First Ballot Hall of Famer gewesen. Weiß ich nicht, aber eigentlich muss er es werden. Er hat ja in meinen Augen denselben Impact wie ein Theo Hernandez auf die Liga gehabt. Und ich meine, Terry Hernandez war auch, glaube ich, ein First Ballot. Das müsste ich jetzt nachgucken.
Tony Gonzalez
Tony
heißt er.
Gonzalez, ja.
Tony Hernandez ist ein
Theo
anderer, der spielt
Hernandez, Theo Hernandez,
Fußball.
ja. Da habe ich irgendwie durcheinander gebracht. Tony Gonzalez, natürlich Tony Gonzalez. Seht's mir nach, ich war heute schon beim Zahnarzt. Mein Kopf ist Murks. Nee. Und was ich dazu, man kann halt, glaube ich, da nicht widersprechen. Und ist einer der erfolgreichsten Spieler wahrscheinlich, die jemals auf der Tight-End-Position gespielt haben. Und ja, einer der besten auf jeden Fall. Und die
Und
Bucks.
mal gucken, wo man ihn zukünftig wiederfindet, in was für einem Job. Er hat ja, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, bei der NFL, wo er an der Sideline steht, mit einem Becher in der Hand und dann sagt irgendwie zu so einem Assistenztrainer irgendwie, I gotta get a real job now und lacht sich da ins Fäustchen. Das fand ich auch ganz lustig, das Video. Also Gronkowski immer für ein Späßchen zu haben, auf jeden Fall, habt ihr aber auch schon angesprochen.
Also Gronk sehe ich tatsächlich in so einer Broadcaster-Rolle. Jetzt gar nicht als der Experte beim Kommentieren. Ich glaube, da ist er zu lustig für. Aber so das Gleiche, was jetzt Fitzpatrick ist, ja heute auch rausgekommen, machen wird. Also so ein bisschen vor dem Spiel, in der Halbzeit und nach dem Spiel, so ein bisschen der neben denen sitzt, die das eher spielerisch einordnen und so ein bisschen für die lustigen Kommentare zuständig ist in dem ganzen System. Aber natürlich auch trotzdem eine enorme Expertise mitbringt. Da sehe ich ihn in meinen Augen. Ich glaube, dass er
Ich
sowas richtig
glaube,
gut machen könnte.
ja, ich glaube, man wird ihn häufiger noch im amerikanischen Fernsehen irgendwo zu sehen bekommen. Der war ja auch bei The Masked Singer, der US-Version war der ja auch schon, glaube ich, am Start. Ich glaube,
Genau, war
solche
schon bei
Auftritte
WWE.
bei der WWE richtig. Ich glaube, solche Auftritte wird man häufiger von ihm noch zu sehen bekommen in naher Zukunft.
Dafür ist er auch einfach gemacht, weil er einfach so unterhaltsam ist. Der hat ja WWE,
Richtig.
der hat ja sogar WrestleMania präsentiert als Host. Hat sich schon mal den 24/7 Championship geholt. Der ist für sowas eigentlich immer zu haben. Und das macht den Menschen noch einfach aus, würde ich sagen. Da passt er einfach perfekt rein in diese Rolle.
frei von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Insgesamt sehr sympathischer Mensch. Ich denke, darunter kann man das abschließen. Unfassbar guter Spieler, sympathischer Mensch. Kommen wir mal zu einem weniger sympathischen Menschen. Vorsichtig ausgedrückt. Es gab neue Entwicklungen im Deshaun Watson. Kann ich schon fast sagen, Skandal, die wir euch hier natürlich nicht vorenthalten wollen, über die wir auch kurz sprechen wollen, aber gar nicht zu lange, weil wir diesen Menschen halt einfach nicht so eine Riesenbühne geben wollen. Und zwar sind von 24 Lawsuits, ich weiß jetzt nicht, was im Deutschen dafür die korrekte Bezeichnung ist, ich glaube
Zivilklagen,
okay, perfekt, von diesen 24 sind 20 komplett fallen gelassen worden, gegen Geldzahlungen. Ich habe jetzt nichts gelesen über die Höhe. In dem Moment, wo ich es gelesen habe, war die Höhe noch nicht bekannt. Habt ihr irgendwas?
Ich weiß nicht mehr, ob es offiziell raus ist, dass es Geldzahlungen sind. Der Anwalt hat ja gesagt, dass die sich geeinigt hätten.
Ja gut, ja, aber
es stand einfach außergerichtliche Einigung.
Richtig, außergerichtliche Einigung. Man kann da sicherlich jetzt von ausgehen, dass da Geldzahlungen geflossen sind. Aber wie die im Detail aussehen, da hat der Anwalt gesagt, wird drüber geschwiegen.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch eigentlich völlig irrelevant.
Ich finde es halt ein bisschen schade, weil das wird dazu führen, jetzt wenn es nur noch 4 Zivilklagen gibt und die jetzt behandelt werden, dass er wahrscheinlich nicht ganz so lange gesperrt wird. Ich kann mir vorstellen, dass die NFL das jetzt nutzen wird und sagen wird, hier, wenn schon ein Großteil das jetzt wieder fallen lässt, dann kriegt er da maximal seine 8 Spiele, wo es hieß ja eigentlich die letzten Tage, dass die Strafe enorm lang sein soll und ungewöhnlich lang sein soll. Ich glaube es nicht mehr. Ich glaube wirklich maximal an diese 8 Spiele. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es sogar weniger wird, wenn diese 4 anderen Zivilklagen jetzt auch noch bis zur Saison fallen gelassen wurden. Und es ist natürlich auch, guck mal, wir sind ja alles drei Teile des männlichen Geschlechts. Wir können uns damit, können uns in die Situation, glaube ich, nur so bedingt reinversetzen. Aber es ist natürlich für alle Frauen da draußen, die Opfer von sexueller Gewalt werden. Und das haben wir zuhauf, nicht nur von jemandem wie Deshaun Watson und auch vieles, was gar nicht ans Tageslicht kommt, wird jetzt wahrscheinlich viel wieder Stimmen laut werden in Amerika aus gewissen Richtungen von wegen, ja, man sieht ja daran, dass die einfach das Geld genommen haben, dass da wirklich nichts dran war, weil die haben ja nur das schnelle Geld genommen. Und das ist was mich gravierend stört, dass es sowas geben wird und ich bin ziemlich überzeugt, dass es solche Stimmen geben wird, auch vor allem aus dem Browns-Fanslager wird es wahrscheinlich einige geben, die sich das jetzt gerade in Amerika so schönreden werden. Und das sendet natürlich auch ein schlechtes Signal raus, wenn das jetzt nicht ernst genommen wird an alle Frauen da draußen, die vielleicht Ähnliches erlitten haben. So, das ist mein Gedanke, den ich dazu habe. In meinen Augen dürfte dieser Mensch nie wieder einen Platz irgendwo auf einem Footballfeld einen Fuß da drauf setzen und dafür Geld kriegen in Millionenhöhen. Aber ich mache nicht die Regeln. Und wir müssen jetzt damit leben, dass es so ist, dass er spielen wird, dass er wahrscheinlich sogar dieses Jahr spielen wird und dass er wahrscheinlich auch erfolgreich sein wird mit den Browns und dass wir hier wahrscheinlich noch öfter aus sportlicher Sicht leider über ihn reden müssen.
Ja, also die NFL-Investigation offiziell heißt, es sollen da ja nicht von betroffen sein. Also weiß jetzt nicht, ob da man jetzt davon ausgehen muss, dass die NFL die ganze Sache jetzt dann anders betrachtet. Aber zumindest für Deshaun Watson ist natürlich ein Gewinn auf dieser Ebene. Ne? Also der war ja Anfang des Jahres, glaube ich, seine zwei strafrechtlichen Anklagen wurden ja irgendwie, oder die Juries haben damals entschieden, dass die keine strafrechtliche Anklage erheben wollen. Und jetzt diese Zivilklagen, die jetzt dann fallen gelassen werden, bis auf die 4 eben, wo der Anwalt der Frauen aber auch gesagt hat, dass der mit denen auch noch verhandeln will darüber, dass für Deshaun Watson quasi das jetzt so ein bisschen abgehakt ist auf der rechtlichen Ebene. Also für ihn ist es natürlich ein eminenter Gewinn. Ob das jetzt ein Gewinn für die Allgemeinheit ist, ist, glaube ich, stark anzuzweifeln.
In Ja, ein Gedanke einfach nur, dass, warum ich so denke, dass die NFL nicht mehr so lange sperren wird. Sie haben ja dann überhaupt keinen Grund mehr, irgendwas zu befürchten, weil wenn die Klagen fallen gelassen wird, dann wird darin auch nicht, dem auch nicht mehr weiter nachgegangen. Und dann kann auch nicht irgendwie was rauskommen, was die NFL dann nachträglich als die Idioten dastehen lässt, weil sie das, weil sie ihn so wenig gesperrt haben. Deswegen glaube ich, dass sie dann eher auf die sportliche Attraktivität gehen werden. Und Browns mit Deshaun Watson kann man aus sportlicher Sicht leider besser vermarkten als Browns mit Jacoby Brissett. Das ist leider ein Fakt und deswegen befürchte ich, dass sie ihn nicht so lange sperren werden, hoffe aber, dass ich mich irre und damit machen wir dann jetzt endgültig mal einen Schlussstrich unter das Thema und kommen zu was anderem. Und zwar haben wir euch heute drei Favoritenspieler und drei sogenannte Joker, also Favorites und Joker, vorbereitet. Unter Favoriten, Zuhörer von den Kollegen von Downset Talk werden das vor allem als sogenannte My Guys kennen. Und das beschreibt es eigentlich auch ganz gut. Also unsere Favorites sind drei Spieler jeweils, wo wir persönlich, das ist ganz wichtig, auch bei den Jokern, dass das im Hinterkopf bleibt, das ist unsere einzelne persönliche Meinung. Die muss niemand da draußen teilen. Die ist auch weder richtig noch falsch. Das ist einfach, wie wir die Dinge sehen. Und die Favorites sind halt einfach drei Spieler, wo wir glauben, die werden ein richtig gutes Jahr haben, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und die Joker sind halt drei, wo wir glauben, da wird es eher schwierig, ein gutes Jahr zu haben, beziehungsweise wo wir teilweise auch überzeugt sind, dass das wahrscheinlich eher ein schwächeres Jahr oder ein schlechtes Jahr wird. Und wir werden euch jetzt nach und nach vorstellen und werden jetzt gleich anfangen mit Finn, dann ich und dann Tom. Und danach geht das im Snake-Format weiter, sprich dann spiegelt Tom sozusagen die nächste Runde und Finn ist das Schlusslicht, damit ihr dem Ganzen folgen könnt. Und dann würde ich sagen, Finn, fang doch mal mit deinem ersten Favorite an.
Ja, mein erster Favorite ist Josh Allen. Und zwar nicht der Quarterback von den Bills, sondern der Edge Rusher von den Jaguars. Ich glaube, dass Josh Allen nächstes Jahr so ein bisschen mehr wieder in Erscheinung treten wird. Was natürlich auch daran liegt, dass er bei den Jaguars spielt und das die letzten Jahre häufig nicht der Fall war. Man muss dazu sagen, dass er seitdem er gedraftet wurde, 2019, glaube ich, dass er ja, vorne mit dabei war im Rennen um Rookie of the Year und da auch schon 10,5 Sacks hatte, was als Rookie sehr, sehr bemerkenswert ist. Und die letzten beiden Jahre ist er so ein bisschen vom Radar gefallen, habe ich das Gefühl gehabt. Und im vergangenen Jahr hatte er, viele werden sich vielleicht erinnern, gegen die Bills in dem Josh Allen gegen Josh Allen Matchup, so ein bisschen sein Breakout-Game, wo er sehr überzeugt hat, auch ein Forced Fumble hatte, eine Interception, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und da so ein bisschen in Erscheinung getreten ist, außerhalb davon so ein bisschen halt weniger in der Öffentlichkeit gestanden hat. Auch wenn er im vergangenen Jahr schon 7,5 Sacks hatte, was auch jetzt ja schon solide ist. Und dadurch, dass, glaube ich, die Jaguars halt erstens aufgerüstet haben, dadurch vielleicht ein paar Spiele mehr gewinnen werden. Immer noch mit Trevor Lawrence einen der kommenden Stars auf der Quarterback-Position haben, generell so ein bisschen mehr ins Licht der Öffentlichkeit geraten. Die haben einen neuen Coaching-Staff. Und ich kann mir vorstellen, dass Josh Allen in der kommenden Saison auf jeden Fall wieder Double-Digit-Sack-Nummern haben wird, also über 10. Und ich glaube, dass Josh Allen auf jeden Fall Potenzial hat, um eine Pro Bowl-Saison zu spielen. Von daher glaube ich und ich bin davon überzeugt, dass Josh Allen auf jeden Fall wieder ein paar Schritte in die bessere Richtung machen wird, auch wenn die letzten beiden Jahre nicht schlecht waren.
Sehr guter Pick. Ich habe selber auch überlegt, ob ich ihn nehmen würde. Einfach nur, weil die Defense besser geworden ist und sich die Offenses mehr auf die anderen Leute auch konzentrieren müssen. Josh Allen ist halt ein super Spieler und als ich letztes Jahr in London gewesen bin bei dem Jaguars Game, da war er auch einer der besten Spieler auf dem Feld und ich denke, die Saison kann er wieder genauso abreißen und vielleicht sogar noch ein Stück
Er hat ja
drauflegen.
halt immer das Problem gehabt in den letzten Jahren, dass er auf der anderen Seite keinen guten Gegenpart hatte und auch hinter ihm
Genau.
da einige Lücken waren. Und gerade das Linebacker-Core haben die Jaguars ja wirklich gut verstärkt mit Olokun, mit Lloyd und mit Chad Muma, von dem ich persönlich auch sehr viel halte. Zuhörer, die schon länger dabei sind, wissen ja, das war mein Draft-Sleeper. Also auch hinter ihm kann er unbeschwerter aufspielen, wenn das hinter ihm halt einfach gedeckt ist, besser. Und Ja, ich finde auch, egal ob man von Trevon Walker, was man von ihm hält, ob das ein First-Round-Pick ist oder nicht, ein Upgrade zu K1 Chase On ist er auf jeden Fall. Wird deswegen auch wahrscheinlich auch Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Trotzdem wird Josh Allen Pass-Rusher Nummer 1 sein, aber er ist auf jeden Fall ein Spieler, der damit umgehen kann, dass er Pass-Rusher Nummer 1 ist aus Sicht der Offense. Und ich glaube auch, dass der ein gutes Jahr haben wird. Bei meinem Nummer 3 Favorite. Oder bei meinem ersten Favorite, den ich jetzt mitgebracht habe, hoffe ich auch, dass der ein gutes Jahr hat, aus persönlicher Sicht, weil es ist ein Receiver der Denver Broncos. Ich hatte lange überlegt, ob ich einen der klareren Optionen nehme, wie einen Jerry Jeudy, einen Courtland Sutton, auch einen Tim Patrick kann man hier nennen. Aber dann dachte ich, dann bin ich so wie so eine Kassette, die hängt und wiederhole mich einfach nur immer wieder und immer wieder und immer wieder. Deswegen habe ich geguckt, wer denn in dem Broncos Receiving Core vor allem von einem Quarterback wie Russell Wilson profitieren kann, der halt nicht nur weit werfen kann, sondern auch genau weit werfen kann. Und das ist für mich einfach KJ Hamler. Und ich finde, dass im besten Fall kann KJ Hamler nächstes Jahr so eine Tyler Lockett-Rolle übernehmen als der Speedster, der das Feld runtergeht und die Bälle fängt. Und Russell Wilson hat das ja gezeigt mit DK Metcalf und mit Tyler Lockett, dass er genau solche Receiver auch bespielen kann und auch gut bespielen kann. Die haben nicht umsonst einen Status als sehr gute Receiver in der NFL, auch unter anderem wegen Russell Wilson. Und ich glaube, dass wenn KJ Hamler nur halbwegs diese Rolle übernehmen kann, wird er ein gutes Jahr haben. Der hat ja schon unter Drew Lock seine Momente da gehabt. Das Problem ist, Drew Lock ist halt einfach auf die Distanz nicht wirklich genau und deswegen ist das halt ein bisschen ärgerlich, aber oder war es ärgerlich, dass man das nicht ausnutzen konnte, aber ich glaube schon. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass KJ Hamler ein gutes Jahr zahlentechnisch haben wird, weil ich glaube, dass er im Return Game der Broncos einen entscheidenden Faktor haben wird, welches in den letzten Jahren eher nicht so gut war und wenig explosiv und deswegen überlegt man ja, KJ Hamler auch dahin zu stellen, weil er halt Speed, Speed, Speed hat. Der ist explosiv, der ist elusive. Und ich denke, dass er auf jeden Fall ein spannender Spieler wird nächstes Jahr. Man muss natürlich auch noch sagen, das große Fragezeichen bei ihm ist, ob er fit bleibt. Nach der Kreuzbandverletzung letztes Jahr ist es immer so eine Sache. Wenn er aber fit bleibt, kann er unter Russell Wilson richtig aufblühen und deswegen ist es einer meiner Favorites für die kommende Saison.
Absolut nachvollziehbarer Pick. Ich gehe dann mal weiter und bleibe auf derselben Position, sogar auf derselben, sogar in derselben Division. Und ich habe es letzte Woche schon mal angekündigt. Jemand, den ich sehr, sehr gerne mag, ist Jalen Guyton. Jalen Guyton ist ein Wide Receiver von den Chargers, ist wahrscheinlich gerade im Depth Chart nur die Nummer 4, weil Josh Palmer wahrscheinlich für die Chargers ein bisschen mehr Upside mitbringt. Die Spieler hingegen nehmen sich eigentlich relativ wenig auf dem, sogar bei den Stats eigentlich ziemlich identisch. Palmer ist halt nur ein bisschen jünger als Guyton. Guyton hatte die letzten beiden Saisons jeweils 3 Touchdowns und hatte jeweils über 400 Yards, was für einen vierten bzw. dritten Receiver vollkommen in Ordnung ist. Was Guyton so ein bisschen auszeichnet, ist, er kreiert gut Separation. Und wenn er den Ball dann fängt, also nach seinem Catch, hat er sehr, sehr geile Football-Moves. Er kann die Verteidiger ziemlich gut auswackeln, mit schönen Juke-Moves und sowas. Das kann er echt sehr gut. Und er hat auch sehr, sehr gute Hände. Also er hat kaum Drops, hat eine sehr hohe Catch-Percentage. Und ich glaube, dass wenn die Chargers weiter so gut mit ihrer Offense auf dem Feld bleiben, dass sich die Zahlen für Jalen Guyton auch sehr gut erhöhen könnten. Was Jalen Guyton auch sehr, sehr gut macht, ist, wenn er den Catch hat, also wenn er den Ball gefangen hat und er Blocker vor sich hat, dann weiß er genau, wie er die nutzen muss. Also das sieht man ganz oft, dass er den Pass irgendwo außen fängt.
Ja, alles gut, liebe Zuhörer, ihr werdet es nicht mitbekommen haben, wieder Toms Aufnahme ist leider wieder abgespackt. Deswegen würde ich sagen, wir fangen halt einfach nochmal in derselben Reihenfolge an. Und wenn Tom sein Problem gelöst hat, kann er seine letzten Gedanken zu Guyton, die abgecuttet wurden, noch mitteilen. Finn, magst du vielleicht erstmal weitermachen mit deinem zweiten Favorite?
Ja, kann ich gerne machen. Mein zweiter Kandidat ist auch ein Spieler von meinem Team von den Vikings, und zwar ist das Tight End Irv Smith Jr. Der war auch im vergangenen Jahr schon so ein Breakout-Kandidat bei den Vikings. Allerdings hat er sich dann leider in der Offseason oder im Training Camp oder im Preseason Game, eins von beiden, hat er sich am Knie verletzt, um genau zu sein, am Meniskus, und wurde dann operiert. Und da gab es damals dann zwei Möglichkeiten. Einmal, dass er halt eine kurze, ja, eine kleinere OP hat, die ihm dann ermöglicht, in der letzten Saison nochmal hätte eingreifen zu können.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Aber da wurde sich dann in meinen Augen auch verständlicherweise und auch mit Hinsicht auf die Zukunft für die bessere Version entschieden, und zwar halt dann die Meniskusverletzungen vernünftig zu heilen und zu beheben, sodass er dann in der vergangenen Saison komplett raus gewesen ist, aber was dann für seine Zukunft sicherlich die bessere Lösung gewesen ist. In seinen beiden ersten Jahren hat er jeweils nur 7 Spiele gemacht. Das heißt, auch da ist leider das Verletzungspech so ein bisschen bei ihm der Knackpunkt gewesen. Da hat er unter anderem, glaube ich, auch eine Rückenverletzung. Und man muss aber sagen, dass er in den ersten beiden Jahren und in den Spielen, in denen er gespielt hat, auf jeden Fall schon sein Potenzial angedeutet hat auf der Tight End Position. Und er ist halt der designierte Tight End Nummer 1 in der Vikings Offense, wenn er fit ist. Und auch dadurch, dass die Vikings ja eben jetzt auch einen neuen Head Coach haben, der so ein bisschen offensiver angehaucht ist und wo man vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung haben kann, dass die Passing Offense so ein bisschen mehr in Erscheinung tritt, dass da auf jeden Fall auch der Tight End eine wichtige Rolle spielt. Zum Beispiel Tyler Higbee letztes Jahr bei den Rams, wo ja Kevin O'Connell auch der Head Coach war, der war ja auch ein wichtiger Teil der Offense. Und ich kann mir vorstellen, dass Irv Smith, wenn er denn gesund bleibt, was halt die Grundvoraussetzung ist, dass er auf jeden Fall auch sein Breakout-Jahr haben kann und man in der kommenden Offseason dann von ihm potenziell auch als einer der besseren Tight Ends in der Liga spricht. Also ich hoffe es natürlich auch, und ich glaube es aber tatsächlich auch, wenn er denn verletzungsfrei bleibt, wie angesprochen.
Ja, also ich habe auch überlegt, ihn in meine Liste mit einzunehmen. Ist dann ganz knapp rausgerutscht. Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Bei mir war es auch die O'Connell-Verpflichtung, die dann dafür spricht. Und jetzt Tight End Nummer 1. Glaube schon, dass der gute Zahlen auflegen wird. Bevor ich mit meinem Platz 2 weitermache, kurzes, liebe Zuhörer, frage ich einmal kurz bei Tom nach. Ihr werdet ihn jetzt eventuell nicht hören. Tom, wie sieht es bei dir aus? Läuft die Aufnahme wieder?
Ja, meine Aufnahme läuft. Allerdings bricht die schon öfter ab heute, jeweils nach immer 4 Minuten. Wird für dich wahrscheinlich ein bisschen Arbeit sein, die alle zusammenzufügen und an die richtigen Stellen zu ziehen. Aber ich bin mir sicher, das kriegst du hin.
Okay, perfekt. Also wir hören Tom wieder. Genau, dann mache ich mal weiter mit meinem zweiten Platz. Und das ist der liebe Mormonenkönig, Zach Wilson. Weil man muss einfach die Keypunkte einfach aufzählen. Die Offense wurde krass verstärkt, vor allem was auch Anspielstationen betrifft in den letzten 2 Jahren für ihn. Er hat letztes Jahr schon Flashes gezeigt. Und ich denke schon, dass er die dieses Jahr noch weiter ausbauen kann. Die Verpflichtung von Breece Hall im Draft wird ihm helfen, dass er ein bisschen entlastet wird durch das Run Game. Und auch die Verstärkung in der Defense, die Jets gemacht haben, gerade im Draft, werden ihm helfen, wenn dann vielleicht auch mal eine Interception gefangen wird in einer guten Situation, dass er nicht das ganze Feld vor sich hat, oder auch mal ein Fehler seinerseits verziehen werden kann, weil die Defense das ausgleicht. Und deswegen ist Zach Wilson, ganz kurz zusammengefasst, aufgrund dieser ganzen Punkte mein zweiter Favorite. Und ich glaube, dass er von allen Rookie-Quarterbacks, die aus dem letzten Jahr fast schon das beste Jahr haben kann nächstes Jahr unter optimalen Umständen.
Ja, kann man auf jeden Fall so sehen.
Ja.
Finde ich auch. Also, ist ein sehr guter Take.
Bin ich auch mal gespannt auf den Kollegen.
Dann machen wir weiter mit meinem zweiten Favorite-Spieler. Und das wird Tim sehr freuen. Das ist nämlich einer von seinem Team. Und zwar ist das Albert O, der Tight End. Ich sage jetzt mal extra den Nachnamen nicht, das ist ziemlich schwer. Und zwar liegt das daran, dass Noah Fant, der letztes Jahr Starting Tight End für die Broncos war, ja zu den, also mit im Trade von Russell Wilson drin war, der jetzt bei den Seahawks ist. Jetzt dadurch wird Albert O Starting Tight End. Und ich meine, letztes Jahr, wenn man sich mal die Zahlen anguckt, der hat letztes Jahr als Backup Tight End manchmal bessere Zahlen aufgelegt als manche Starting Tight Ends in der gesamten Liga. Er war nämlich sogar als 28. bester Receiver nach den Receiving Yards in den Listen zu finden, wobei er gar nicht so viele Targets hatte. Also das hatte er eigentlich ziemlich gut gemacht, hat sichere Hände und hat auch ziemlich gute, ja, ich sag mal, Durchschnittszahlen nach dem Catch. Was bei ihm generell wichtig ist, ich meine, Russell Wilson ist jetzt der Quarterback von den Broncos. Und wenn ein Noah Fant 800 Yards in einer Saison hinbekommt mit Teddy Bridgewater und Drew Lock als Quarterbacks, dann kann Albert O, ich habe fast den Nachnamen gesagt, da hätte ich mich nur blamiert, das in jedem Fall auch. Letztes Jahr, wie gesagt, verbessert zu dem Jahr davor, nur zwei Touchdowns gefangen, was für ihn natürlich ein bisschen wenig ist dann. Dennoch, ich glaube, dieses Jahr, also diese 800 Yards wird er auf jeden Fall knacken. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da dieses Jahr dann, ich weiß nicht, vielleicht 5 bis 7 Touchdowns mindestens auf der Habenseite von Albert O stehen können. Einfach nur, weil die Offense dieses Jahr deutlich besser ist als letztes Jahr. Und ich glaube nicht, dass er sehr viel schlechter ist als Noah Fant. Und deswegen, wenn er als Tight End Nummer 1, was er ganz sicher sein wird, in die Saison geht, dann wird das eine sehr, sehr erfolgreiche Saison für Albert O.
Das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch, dass das erfolgreich wird. Hab dem nicht wirklich was hinzuzufügen. Wegen der Aussprache, die ganzen amerikanischen Denver Broncos Medienmenschen sagen Ogbuehbunam. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Aber das ist das, was so das Gros benutzt. Hab jetzt aber auch noch kein Interview von ihm gehört, wo er irgendwie mal erklärt hat, wie sein Name ausgesprochen wird. Aber das gibt es bestimmt in den Tiefen des Internets. Tom, willst du weitermachen mit deinem letzten Favorite?
Ja klar. Mein letzter Favorite ist dann auch der bekannteste Spieler unter meinen Favorites und das ist einfach Jalen Hurts. Ich weiß, dass viele immer noch skeptisch auf Jalen Hurts blicken. Bei mir ist das aber anders, weil ich meine, wenn man das erste Jahr von ihm gesehen hat, wo er da eingesprungen ist und jetzt das mit dem letzten Jahr vergleicht, was er jetzt gespielt hat, ist einfach eine klare Steigerung zu erkennen. Er wird jedes Mal besser. Ich finde, er wird auch von Woche zu Woche relativ sicherer. Hatte wirklich solide Zahlen aufgelegt dieses Jahr. Hat eine bessere Passgenauigkeit als in seinem ersten Jahr gehabt. Eine bessere Touchdown-zu-Interception-Ratio. Ist ein bisschen physischer geworden. Philly sagt immer wieder, dass sie auf ihn bauen. Das gibt ihm ziemlich Selbstvertrauen. Das sieht man auch. Letztes Jahr 26 Touchdowns beteiligt gewesen. Das waren 16 Passing-Touchdowns und 10 Rush-Touchdowns. Und Defenses müssen sich halt immer auf Jalen Hurts einstellen, weil er halt im Run-Game genauso gefährlich ist wie im Pass-Game. Wobei man sagen muss, er ist halt sogar ein besserer Runner als manche Running Backs im Roster bei denen. Und das, obwohl der Running Back-Room wirklich echt Tiefe hat. Ist halt einfach ein Spieler, der auf zwei Positionen wirklich überragend ist, meiner Meinung nach. Und was bei Jalen Hurts halt auch noch dazu kommt, er ist noch verdammt jung und hat noch eine riesen Upside. Und einfach nur, weil man die Entwicklung von 2020 zu 2021 sieht, und wenn man das dann auf 2022 projiziert, dann kann das schon sein, dass er wirklich einer, also dass er wird der Franchise-Quarterback, bin ich mir ziemlich sicher. Und deswegen ist er einer meiner Favorites dieses Jahr und ich bin mir sicher, dass er auch vielen Kritikern ein bisschen Lügen strafen wird.
Ja, neben Tua Tagovailoa von den Miami Dolphins wahrscheinlich die spannendste Quarterback-Personalie dieses Jahr. Wenn auch unter besseren Vorzeichen, du hast es ja gerade gut ausführlich erklärt, als Tour, von dem, was er spielerisch letztes Jahr schon gezeigt hat. Ich würde da mal weitermachen mit meinem dritten Favorite. Und mein dritter Favorite, der ist vor allem auf in dieser Liste gelandet, wegen einem anderen Spieler, der zu seinem Team dazugestoßen ist. Weil mein dritter Favorite ist Gregory Rousseau, Edge Rusher von den Buffalo Bills. Und wer die NFL ein bisschen verfolgt hat, bei dem wird es jetzt schon klingeln, warum ich den hier oben habe, nämlich wegen der Verpflichtung von Von Miller. Und das hat zwei Gründe. Einmal glaube ich, dass Von Miller absolut diese Mentorenrolle übernehmen kann. Der hat zwei Super Bowls gewonnen, in beiden Super Bowls als Pass Rusher entscheidend dabei gewesen, in einem sogar der MVP geworden mit den Denver Broncos. Und auf der anderen Seite wird das dazu führen, dass Gregory Rousseau in wichtigen Situationen wahrscheinlich oft 1 gegen 1 Matchups haben wird, da Von Miller aus Sicht der Offenses das größere Threat erstmal ist. Und ich glaube, das wird seine Sackzahlen enorm in die hohe Höhe boosten. Er hatte letztes Jahr ein schwieriges erstes Jahr als Rookie, hat 4 Sacks nur gehabt, ist aber auch in Ordnung. Er hatte halt nicht diesen dominanten Pass-Rusher an seiner Seite und jetzt ist er halt das ergänzende Puzzleteil zu einem dominanten Pass-Rusher. Und deshalb glaube ich, dass Gregory Rousseau ein gutes Jahr haben wird bei den Buffalo Bills und einen enormen Sprung nach vorne machen wird und ist deswegen einer meiner drei Favorites, den ich mit Freude beobachten werde in der neuen Saison. So, jetzt brauchen wir noch einen von Finn.
Und mein letzter Kandidat ist auch ein Wide Receiver. Man sagt mir hier nach, dass ich ein Fan von Receivern bin und deswegen muss ich hier natürlich auch einen Receiver noch mit einbringen. Und zwar ist mein dritter Favorite Kadarius Toney von den New York Giants. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt, was er in der kommenden Saison machen wird. Letztes Jahr muss man so ein bisschen sagen, dass das nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat bei den Giants, nachdem man ihn ja dann in der ersten Runde gedraftet hatte. Er hatte letztes Jahr ja zwei gute Spiele, eins davon gegen die Cowboys in Woche 5 mit 189 Yards und dann in der Woche direkt darauf gegen die Saints mit 78 Yards. Und ansonsten ist er so ein bisschen wenig in Entscheidung getreten, sag ich mal. Er hatte auch ein bisschen Verletzungsprobleme ein paar Wochen lang. Immer mal wieder kleinere Verletzungen gehabt und wurde aber teilweise, wenn er gespielt hat, auch einfach sehr, sehr wenig eingebunden in die Offense, was auch damit zu tun hat, natürlich, dass die Offense der Cowboys und das Play Calling letztes Jahr halt einfach eine Katastrophe war, muss man so ehrlich sagen. Und mit ihrem neuen Head Coach jetzt, Brian Daboll, der ja der ehemalige Offensive Coordinator von den Bills gewesen ist, glaube ich, dass auf jeden Fall die Offense neuen Schliff bekommen wird und Kadarius Toney auf jeden Fall da seine neue Chance bekommt, sag ich mal, sich zu präsentieren. Man muss natürlich auch so ehrlich sein und dazu sagen, dass es in dieser Offseason auch Trade-Gerüchte zwischenzeitlich mal gegeben hat mit Kadarius Toney oder um Kadarius Toney. Und dass man so einen Spieler gedraftet hat, der so ein bisschen vom Profil her ähnlich ist zu Kadarius Toney. Aber ich glaube, dass die Tatsache, dass man ihn jetzt dann im Endeffekt doch nicht getradet hat, dass das so ein kleiner Hint und so ein kleines Zeichen ist, dass man ihm auf jeden Fall die Chance gibt und dass man ihm zutraut, den nächsten Schritt zu gehen. Und wie gesagt, er hat ja alle Male gezeigt in der vergangenen Saison, zu was er in der Lage ist. Wenn ich da an das Spiel gegen Dallas nochmal denke, wo er ja gegen den Cornerback gespielt hat, zu dem wir gleich auch nochmal kommen werden. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen, der ja letztes Jahr auch ein sehr, sehr gutes Jahr hatte tatsächlich. Aber ich glaube, aufgrund der genannten Gründe, dass Kadarius Toney auf jeden Fall Potenzial hat, um ein Breakout-Jahr zu haben. Und um einen riesigen Schritt nach vorne zu gehen.
Das ist bei uns der erste, wo ich ein Fragezeichen habe, wo ich mir denke, weiß nicht, ob ich den jetzt auf dieser Seite von unseren beiden Kategorien hätte.
Er hat halt ein Make-it-or-Break-it, ja. Das muss man ja ganz klar sagen. Also die Giants haben das, glaube ich, ganz bewusst gemacht, dass sie einen Spieler gedraftet haben, der ihm ähnlich ist. Nicht komplett gleich, aber ähnlich. Er hat jetzt, wie man so schön sagt, diesen berühmten Chip on his shoulder und muss zeigen, aber ja, man hat schon öfter in der NFL gesehen, dass Leute, wenn sie diesen Chip auf ihrer Schulter hatten, dass sie dann auf einmal richtig gut waren. Es gibt ja Menschen, die vor allem dann leistungsfähig sind, wenn sie enorm unter Druck sind. Und deswegen, ich kann verstehen in beide Richtungen. Ich kann verstehen, was du sagst, Tom. Ich kann auch verstehen, warum Finn ihn hier in dieser Liste hat. Ich finde, er kann absolutes Breakout-Jahr haben unter Brian Daboll. Kann auch sein, dass wir in dem Jahr hier reden und dass Finn sich dann eingestehen muss, dass es vielleicht die falsche Wahl war. Aber das können wir zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht wissen. Und dementsprechend ist es eine interessante Wahl auf jeden Fall in dieser Liste, aber auch keine unberechtigte.
Also seine Voraussetzungen, seine athletischen Fähigkeiten und sein Rollenprofil, sag ich mal, ist halt einfach viel zu vielversprechend und viel zu gut, als dass man ihn nicht einbindet in die Offense. Von daher glaube ich, ist da einfach keine Wahl für die Giants, als dass man ihn einbindet.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Da spielen ja auch dann immer andere Faktoren noch eine Rolle, zum Beispiel Quarterback. Aber vielleicht gibt es ja auch noch gleich ein, zwei Sätze zu.
Ja, sonst kann ich jetzt auch mit dem ersten Joker gerne anfangen, wenn ihr da kein Problem habt.
Da wollte ich gerade mit überleiten.
Dann können wir das wunderbar als Überleitung nutzen. Dann würde ich, dann Tom und dann Finn, würden wir die Reihenfolge dann im Snack-Format jetzt weitermachen. Weil mein erster Joker, also nochmal ganz kurz, Joker im Sinne von Spieler, die nicht gut spielen werden, und da gibt es im Englischen diesen Begriff to choke, für die Leute, die dem Englischen nicht so mächtig sind unter unseren Zuhörern. Das einfach bezeichnet, dass jemand in etwas nicht gut ist, vielleicht versagt, kann man vielleicht noch als direktere Übersetzung nennen. Und mein erster Joker für die neue Saison wird Daniel Jones, Quarterback der New Yorker Lions, New Yorker Lions, New Yorker Giants, New York Giants, so rum. Jetzt war ich hier von meinem GFL-Team aus der Nachbarschaft gerade ein bisschen eingenommen. Wer aus der Region Braunschweig kommt, unbedingt mal bei den Lions vorbeischauen an der Stelle. Das war natürlich jetzt hier eine geschickt eingebaute Werbung. Nein, auf jeden Fall sind es die New York Giants. Und er konnte für die Giants die Erwartungen nie erfüllen, fand ich. Also er wurde ja gedraftet als die neue Hoffnung nach Eli Manning. Das konnte er nie wirklich erfüllen. Er war in jedem seiner Karrierejahre bisher zu inkonstant. Hatte ganz oft auch Probleme mit Fumbles. Und bezeichnend für Daniel Jones' Karriere bisher ist halt dieser Run gegen die Eagles, finde ich. Das ist so eine schöne Metapher für seine Karriere, wo er durchbricht, erst richtig gut auf den Beinen ist und alle denken, okay, der läuft jetzt in die Endzone und sich dann mehr oder weniger über seine eigenen Beine lang macht, und den Touchdown verfehlt. Das, finde ich, kann man so ein bisschen als Symbol für seine Karriere nehmen. Und er hat halt, finde ich, nur noch dieses eine Jahr. Und er hat jetzt die Chance, zu zeigen, dass das kann oder nicht. Und hier glaube ich eher, bei Finn war jetzt die Philosophie so, der Spieler hat diese Chance zu zeigen, ist er es oder ist er es nicht. Und Finn glaubt an den Spieler. Bei mir ist es jetzt so, er hat die Chance zu zeigen, ob er es ist oder nicht. Und ich glaube nicht an den Spieler. Und ich glaube auch, dass ihm persönlich, für die Franchise war es eine gute Verpflichtung, für ihn persönlich nicht, die Verpflichtung von Tyrod Taylor, als Quarterback, als Backup, nicht wirklich helfen wird, weil ich glaube, sehe es nämlich wirklich kommen, dass zum Ende der Saison auch Tyrod Taylor das Feld sehen wird, und dass Daniel Jones dann abgeschrieben ist und dass die Giants, wenn sie merken, sie gewinnen hier nicht genug Spiele, mit Taylor weitergehen werden, weil sie haben ja auch alles im Draft, streit ja nach, wir bauen hier ein Team, und das habe ich, glaube ich, auch vor 2 Wochen positiv bemerkt, wir bauen hier ein Team, was nicht von dir abhängig ist als Quarterback, sondern wo wir Plug and Play auch einen anderen Quarterback reinsetzen können. Und deswegen, ich glaube, dass Daniel Jones wieder mal ein schwieriges Jahr haben wird. Auch mit Brian Daboll sehe ich nicht, dass dieser große Sprung möglich ist. Und ich glaube, dass Daniel Jones in der nächsten Saison, nach der, über die wir jetzt gerade sprechen, also 2023, nicht mehr der Starting Quarterback der New York Giants sein wird.
Sehr interessant. Mal gucken. Bin ich mal gespannt, auch da in der Personal. Vielleicht kann man ja mit Daniel Jones so ein bisschen ähnlich angreifen oder anpacken aus Sicht von Brian Dable wie mit Josh Allen. Die sind ja recht ähnlich, würde ich mal sagen, als Typen so. Wird spannend zu sehen sein, was der mit dem fabriziert in der kommenden Saison.
Absolut. Dann mache ich jetzt weiter mit meinem ersten Joker. Und das ist ein Spieler, der einfach, ich glaube, viel zu große Erwartungshaltung ja, durch seine Draft-Position bekommen hat. Und dabei handelt es sich um Alex Leatherwood. Das ist der Right Guard von den Las Vegas Raiders. Und wenn man bei PFF guckt, die haben letztes Jahr 82 Guards, also Offensive Guards, bewertet. Alex Leatherwood war auf Platz 80. Und das von einem letztjährigen First-Round-Pick ist einfach viel zu wenig. Dazu muss man erstmal sagen, er spielt in einer der drei, vier schlechtesten O-Lines der Liga. Ja, also die haben Colton Miller da drin, aber ansonsten ist da nicht viel Gutes drin. Und das Riesenproblem daran ist einfach, die spielen in dieser Division, wo einfach, die ist einfach ekelhaft für O-Liner. Da ist Bosa drin, ist Khalil Mack drin, Chris Jones, Frank Clark, sind alles Pass-Rusher. Also, die hältst du nicht einfach so auf. Und dann mit dieser O-Line, das kann halt wirklich zu Problemen führen. Und Alex Leatherwood ist halt einfach wirklich ein Schwachpunkt. Und das, obwohl er ein First-Round-Pick war. Ja, ist ein miserabler Passblock. PFF gibt da mit die schlechtesten Noten von allen O-Linern in der gesamten Liga. Und auch als ich mir dann Spiele von den Raiders letztes Jahr angeguckt habe, Alex Leatherwood ist dabei nie gut weggekommen. Man muss ja erst mal sagen, er hat als Right Tackle angefangen, hat da vier Spiele drauf gespielt und da war es sogar noch schlimmer. Er war auf Right Tackle sogar noch schlechter als auf Right Guard. Also wirklich auf beiden Positionen richtig Probleme gehabt. Und ja, ich weiß nicht, ob da halt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da dieses Jahr so ein riesen Sprung kommt. Vor allem haben die Raiders dieses Jahr im Draft Dylan Parham gedraftet, der eigentlich direkt sein Ersatz sein könnte nach einer Saison. Was natürlich wirklich ein riesen Eingeständnis wäre und halt, ja, das würde auf jeden Fall zeigen, dass man kein Vertrauen in Alex Leatherwood hätte oder hat. Und ja, also ich sehe da keine guten Vorzeichen für Alex Leatherwood.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, ich finde, im Kern ist es halt wirklich dieses Erwartungshaltung trifft, was der Spieler wirklich kann. Und es ist eigentlich schade, weil der Spieler selber kann dafür ja nichts, dass er so hoch gedraftet wurde. Ich glaube, auch wenn Alex Leatherwood ein Second- oder ein Third-Round-Pick gewesen wäre, würden wir hier gar nicht so negativ über ihn sprechen. Aber es ist halt wirklich diese Bürde, dieses mit First-Round-Picks und dass alle wieder so waren, was machen die Raiders da bitte für den Morgs, dass
Genau.
er jetzt besonders betrachtet wird und man muss ihn dann auch kritisieren, weil für das, was er gedraftet wurde, ist er halt einfach nicht ausreichend. Da kann der Spieler halt einfach aber nicht, finde ich, gar nicht so viel für, denn nichtsdestotrotz ist die Kritik berechtigt, richtet sich dann wahrscheinlich auch eher ans Franchise, aber muss hier gesagt werden und Tom, bitte die super Pass-Rusher Bradley Chubb, Randy Gregory und Nick Bonito nicht unterschlagen, ne? An der Stelle, wenn
Ja,
du
klar.
Pass-Rusher aus der AFC West aufzählst. Da waren nur Chiefs und Chargers-Spieler gerade hier, ne?
Die sind ja auch ein bisschen stärker.
Ja, aber trotzdem, keine schlechten Spieler, ne? Ja. Finn, du müsstest jetzt dran sein, ne? Mit deinem ersten Joker.
Ja. Hab die jetzt gar nicht gerankt tatsächlich, aber ich mache einfach mal mit dem Spieler weiter, bei dem ich das ähnlich sehe, was die Erwartungshaltung angeht. Und haben wir ja gerade eben schon mal drüber gesprochen, und zwar ist das Christian Watson bei mir. Der Rookie-Wide-Receiver von den Packers. Also erstmal finde ich, ist natürlich immer
Bodenlos.
schwierig, dass man hier Leuten attestiert, dass sie choken werden. Das wünscht man natürlich auch immer keinem und ist sehr negativ konnotiert. Aber ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, dass Christian Watson den Erwartungen vielleicht, also den Erwartungen nicht gerecht werden kann. Ich glaube nicht, dass er ein schlechtes Jahr haben wird. Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Ich glaube einfach, dass er nicht so gut spielen wird und nicht so performen wird, dass seine Erwartungshaltung hier gerecht wird. Die Packers, nochmal zur Erinnerung, haben für ihn im diesjährigen Draft halt nochmal hochgetradet in der zweiten Runde, um ihn an 34, glaube ich, ne? An 34 zu picken. Und die Packers haben natürlich auch, was den Wide Receiver-Raum angeht, jetzt nach dem Verlust von Devonta Adams nicht mehr die Personalien, wo man jetzt sagt, das ist einer der besseren Räume der Liga. Und es kann halt passieren, dass Christian Watson mehr oder weniger direkt ins kalte Wasser geworfen wird und direkt liefern muss. Hat natürlich Aaron Rodgers als Quarterback, dem zweimaligen dem MVP aus den letzten beiden Jahren, wo man natürlich sagen kann, dass das ein Argument ist, wo man sagt, dass Christian Watson auf jeden Fall ein gutes Jahr haben kann. Ich habe es, glaube ich, von ein paar Wochen schon mal im Podcast erwähnt, dass Christian Watson wohl angeblich ein paar Drop-Probleme im Camp gehabt hat. Da wird man natürlich abwarten müssen, wie sich das dann in der Saison präsentiert. Bei Jamar Chase hat man das letztes Jahr auch gesagt in den Preseason-Games. Da hat er allen Hatern so ein bisschen Lügen gestraft. Das kann bei Christian Watson und mir jetzt natürlich auch passieren. Aber ich habe da so ein bisschen noch meine Befürchtung. Was natürlich nicht heißt, dass ich ihm nicht auch ein gutes Rookie-Jahr wünsche, auch wenn ich halt Vikings-Fan bin. So.
Bevor Tom gleich sich dazu äußert, der jetzt gerade so ein bisschen still in sich hineingrinst, möchte ich mal kurz anmerken, dass ich es sehr schön finde, dass hier wirklich jede Folge diese Rivalität zwischen euch beiden und euren beiden Fanlagern so richtig schön ausgekostet wird. Ich hoffe, das ist für die Zuhörer, für euch da draußen mindestens genauso entertaining, wie es für mich ist. Und ich kann auch schon sagen, das ist einer der Hauptgründe, warum ich mich so krass auf Woche 1 freue, ist wirklich dieses Spiel Vikings gegen Packers. Weil das wird, glaube ich, eine sehr schöne Podcast-Folge davor und danach. Weil wir dann über das Spiel natürlich dann auch reden werden intensiv. Ich kann einfach nur noch einen Gedanken dazu äußern, warum ich ihn gar nicht jetzt so kritisch sehe, wie du, Finn. Und das ist, weil ich, und das ist einfach eine Prediction, die ich mache, aber ich glaube, dass die Packers entweder OBJ oder Julio Jones, und ich tendiere eher zu Julio Jones, noch in ihr Team holen werden, und dann ist diese Nummer 1 Rolle vakant. Dann ist da einer drauf, der das spielen kann. Und als Nummer 2, die Nummer 2 Rolle ist auch besetzt, und dann könnte Christian Watson so ein bisschen als Nummer 3 Rotational Situational Spieler spielen, was ihn, glaube ich, erstmal wirklich positiv
helfen wird. Wenn er dann Nummer 3 Receiver sein sollte, ist das dann nicht auch schon ein bisschen enttäuschend, dass er nur Nummer 3 Receiver ist?
Ich sage ja nicht, dass er es die ganze Saison bleibt, aber für den Anfang ist es, glaube ich, besser, als Rookie Nummer 3 zu sein und nicht jedes Down zu spielen, als direkt reingeschmissen zu werden und liefern zu müssen. Schon lange, wenn er, guck mal, er kommt aus der zweiten College-Liga, und ich glaube, als Nummer 3 hast du einfach viel mehr die Möglichkeit, dich an das Level in der NFL zu gewöhnen, als Nummer 1. Und ich sage ja nicht, dass ausgeschlossen ist, dass er es nicht bis zum Ende der Saison schafft, da auf Nummer 2 oder vielleicht sogar auf Nummer 1, je nachdem, wer im Kader ist, hochzugehen. Aber ich persönlich denke schon, dass er so sein Potenzial langsam aber sicher besser ausschöpfen könnte. Und jetzt habe ich mich hier genug schützend vor einen Packers-Receiver gestellt, wenn wir hier einen Packers-Fan im Podcast haben. Tom, Stage is yours zu Finns Take.
Ja, also ich glaube, erstmal würde ich gerne sagen, oder erstmal darstellen, wie Finn seine Leute aussucht. Also er macht die Depth-Charts von den Vikings und den Packers auf. Und dann geht er auf die Vikings, sucht sich da sein Favorite, und dann geht er auf die Packers, sucht sich da sein Joker. Ich will nur mal sagen, ich habe keinen meiner Spieler in den Favorites und auch keinen Viking als Joker. Das wäre mir zu einfach, weil das regeln wir auf dem Feldchen. Nee, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe da gar keine Bedenken. Wenn ich Sachen lese, also es gab eine Woche, da gab es mal was mit Drops auf jeden Fall. Aber was ich jetzt die letzte Zeit gelesen habe, nur positive Sachen über Christian Watson. Natürlich ist der Right Receiver nicht gut, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber trotzdem wird es gerade so dargestellt, dass Christian Watson die Eins sein könnte. Will ich jetzt noch nicht sagen zu, ob ich das gut oder schlecht finde. Ich muss mir erst noch mal ein paar Highlights angucken. Ja, ist auf jeden Fall noch ein bisschen zu früh. Und du hast es selber gesagt, was ein Argument dafür sein könnte, dass er ein gutes Jahr spielen könnte. Wir haben den Back-to-Back-MVP. Also, Aaron Rodgers kann jeden Wide Receiver gut aussehen lassen, wirklich. Und ich mache mir da gar keine Sorgen, wirklich. Christian Watson sehe ich, glaube ich, nicht in Gefahr, dass der ein enttäuschendes Jahr haben könnte. Vor allem, er ist Second Rounder, na klar, du hast für ihn bist für ihn hochgetradet, aber ich fände es nicht enttäuschend, wenn er, also ich sag mal, Wide Receiver 1 wäre natürlich cool für ihn, aber wenn er Wide Receiver 3 ist, da hätte ich absolut nichts gegen. Wenn es bessere Passing Options gibt, musst du die genauso nehmen, wenn du die kriegen kannst. So, dann gehen wir mal direkt über. Und dann mache ich mal weiter, wenn das okay ist. Ich mache nämlich weiter mit dem Wide Receiver Laviska Shenault Jr. von den Jacksonville Jaguars.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Und sein Problem ist einfach, er hat Christian Kirk vor die Nase gesetzt bekommen. Und er ist ja selber ein Slot Receiver. Also er ist ein kleiner Hybrid, aber ist relativ easy ein Slot Receiver als anzusehen. Und Christian Kirk ist ein Slot Receiver. Evan Engram ist auch gekommen, ist quasi ein Slot Tight End, weil der auch ziemlich gut im Passing Game ist. Und dann hast du mit den beiden Joneses nochmal genauso gute Anspielstationen. Und da fällt Shenault einfach ab. Der fällt einfach hinten runter, würde ich sagen. Er wird weniger Targets bekommen. Letztes Jahr hat er insgesamt 95 Targets bekommen, was sehr, sehr viel ist. Hat aber nur 63 davon gefangen, was keine gute Ratio ist eigentlich. Und da war nicht mal ein Touchdown dabei. Da war gar kein Touchdown dabei. Und ich glaube nicht, dass Laviska Shenault dieses Jahr wirklich viele Targets sehen wird und dadurch auch gar keine großen Zahlen auflegen kann. Im ersten Jahr 600 Yards, letztes Jahr 619 Yards, ist solide. Aber ich glaube, dieses Jahr, wenn er da 400 Yards hinzaubert, dann sage ich, das war ein solides Jahr von ihm. Ich glaube einfach, dass er jetzt durch die Leute, oder durch die Off-Season-Moves, die die Jaguars gemacht haben, Laviska Shenault, denen halt zum Opfer fällt.
Nachvollziehbar. Das Problem ist halt wirklich, er ist halt ein klassischer Slot-Receiver und die Jaguars haben halt so viele Leute geholt in der Free Agency, die auch Slot-Receiver spielen können und die vielleicht sogar teilweise ein bisschen besser sind als er und da ist halt seine Rolle, wird er halt so ein bisschen rausgedrängt und es wird halt interessant zu sehen sein, ob er dann in eine andere Rolle gesteckt wird, ob das funktioniert und dadurch, dass er halt so ein klassischer Slot-Receiver ist, kann das halt auch teilweise vielleicht nicht funktionieren. Deswegen kann ich dir da nur recht geben? Ich würde mal jetzt wieder anfangen, den Mittelbau zu bilden. Dann sind wir wieder bei der alten Reihenfolge von vorhin. Und mein zweiter Joker ist erst in seinem zweiten Jahr jetzt in der NFL. Aber trotzdem glaube ich, dass es ähnlich nicht so gut weitergeht wie vorher. Und das ist Linebacker Zaven Collins von den Arizona Cardinals. Weil das Rookie-Jahr einfach so krass enttäuschend war, dass ich glaube, dass der keinen Weg mehr wirklich zurückführt. Er hat als First-Round-Pick in der gesamten Saison ohne große Verletzungen nicht mal 200 Snaps gespielt oder knapp über 200 Snaps und war hauptsächlich im Special-Team eingesetzt, wo du normalerweise die Late-Round-Picks und den dritten oder vierten Linebacker auf dem Roster einsetzt. Was ja schon dafür spricht, dass er anscheinend die Coaches überhaupt nicht von sich überzeugen konnte. Und dieses Jahr liest man immer wieder bei Cardinals Quellen, dass er jetzt dieses Jahr als Free Down Linebacker ran soll. Und ich sehe einfach nicht, dass das gut wird, wenn er jetzt auf einmal muss, wenn er vorher nicht konnte und sie vorher ihn halt da weggeschoben haben. Und jetzt muss er aber und muss auch liefern und es ruht auch alles auf ihm. Und ich persönlich sehe halt nicht, dass er seiner Rolle gerecht wird. Deswegen habe ich ihn jetzt hier als potenziellen Joker-Kandidaten von meiner Seite genannt.
Willst du direkt mit deinem nächsten weitermachen?
Kann ich gerne machen, mein letzter Joker. Und das ist Carson Wentz, Quarterback der Washington Commanders.
Ah, du hattest ja schon den ersten beiden, dann sollten wir vielleicht doch nicht mit dir weitermachen.
Ja, jetzt habe ich schon angefangen. Jetzt
Ja, dann mach weiter.
würde ich das durchziehen. Ja, er ist halt ein ehemaliger Second Overall Pick. Und seine ganze Karriere nach seiner schweren Verletzung geht halt komplett den Bach runter. Nach nur einem Jahr in Indy, die teuer für ihn bezahlt haben, mit unter anderem einem First Round Pick, wird er gegen Matt Ryan ausgetauscht, und das hatte seine Gründe. Weil gerade oft in den wichtigen Momenten hat er halt einfach nicht die Leistung gezeigt, die er zeigen musste, und hat ein Playoff-würdiges Team am letzten Spieltag die Playoffs aus der Hand gegeben. Und ich erinnere da wirklich an Woche 18 bei den Jacksonville Jaguars, die schon definitiv Nummer 1 Pick overall waren, für die es um nichts mehr ging, um gar nichts mehr. Und man gibt dann die Playoffs aus der Hand. Unter anderem auch wegen Interceptions, die er geworfen hat in diesem Spiel. Und so wie mich es aber auf mich wirkt, scheint Washington zu denken, dass Wentz für sie aktuell die Antwort ist auf Quarterback, weil alles, was Washington macht, drafttechnisch und so, schreit für mich jetzt nicht nach Rebuild. Also es schreit für mich nicht nach, das ist unser Brückenquarterback und nächstes, übernächstes Jahr kommt da wer Neues rein. Da gibt es andere Teams, die genau das machen, wo man es auch erkennt, finde ich. Und bei Washington, finde ich, wirkt es eher auf mich, als ob Washington denkt, mit Wentz können wir competitive sein. Und ich weiß nicht, ob man mit einem 67er Grade Passing als Quarterback competitive sein kann. Und er wurde halt teuer bezahlt. Mit zwei Second Rounds, die, also es wären zwei, wenn er über 70% der Snaps spielt, was er als Starting Quarterback wahrscheinlich tun wird, wenn er nicht komplett Grütze ist. Das heißt, zwei Second Rounder gibst du ab in dem aktuellen Draft, der jetzt war, und im nächsten. Und einen Third Rounder. Das klingt nicht viel, das sind aber immer noch drei solide Spieler, die du für ihn bezahlst. Und ich glaube nicht, dass Wentz diese Anforderungen halt gerecht wird. Und ich glaube, er wird ein schwieriges Jahr wieder haben. Ich glaube auch, dass es seine letzte Chance ist, in der NFL als Starter sich irgendwo zu beweisen. Aber ich glaube nicht, dass er der Franchise-Quarterback der Washington Commanders ist. Und ich glaube auch nicht, dass das funktionieren kann in Washington. Falls mein Vater das hört, riesen Commanders-Fan an der Stelle, Papa, es tut mir leid.
Aber in dem Fall hätte man ja einen Sam Howell in der Hinterhand.
So.
Stimmt.
So
Stimmt,
nämlich.
ja. Dass das nicht von Tom kommt, sondern von Finn.
Ja, also was soll ich sagen? Wir haben schon so viel über Sam Howell in diesem Podcast geredet. Alle sollten wissen, dass ich ein Fan von ihm bin.
Finn, du hast jetzt noch zwei auf der Liste, dadurch, dass wir das durcheinander gebracht
Ja,
haben.
ist richtig.
Dann
Ich
mach
bin
du mal
irgendwie ein bisschen durcheinander
dann
gekommen.
mach du mal einen, dann macht Tom seinen letzten und dann machst du deinen letzten.
Können wir so machen. Mein zweiter ist eigentlich recht obvious, und das ist Sam Darnold, Quarterback von den Panthers. Ich glaube, da brauche ich auch gar nicht viel zu sagen. Die letzten Jahre von ihm waren es einfach nicht, und er hat in noch keinem, ja, gut in einem vielleicht, in seinem 2019er Jahr vielleicht am ehesten, hat er halt unter Beweis gestellt, dass er ein Starter in der NFL sein kann. Und er wird jetzt bei den Panthers erstmal, da so sieht es natürlich im Moment aus, auch wieder in die Saison gehen als Quarterback, sofern man denn nicht noch irgendwie tradet für einen Baker Mayfield zum Beispiel. Und ja, letztes Jahr hatte er 9 Touchdowns, 11, 13 Interceptions, 60% Completion-Rate, 2500 Yards. Das sind jetzt halt keine Zahlen, wo man sagt, dass er eine Offense irgendwie nach vorne bringt. Und für mich ist er nach wie vor der erste Kandidat, der auch gebencht wird auf der Quarterback-Position. Von daher ist er hier mein Kandidat Nummer 2.
Ja, dazu kann man nur sagen, eure beiden letzten Joker, also wenn die da nicht in der Liste irgendwo drin gewesen wären, das hätte mich sehr gewundert. Ich kann beide auf jeden Fall sehr, sehr nachvollziehen. Und deswegen mache ich direkt weiter mit dem, ich sag mal, bekanntesten meiner Joker. Und das ist Ezekiel Elliott. Und das liegt einfach daran, dass er immer mehr Carries an Tony Pollard verliert, der ohnehin wahrscheinlich der bessere Pass-Catching-Back ist. Und das zweite große Problem daran ist, dass Ezekiel Elliott immer noch an seiner Rookie-Saison gemessen wird. Dass er 1631 Yards erlaufen und in den letzten beiden Jahren hat er 1000 Yards im Schnitt gehabt und das ist mittlerweile jetzt wahrscheinlich seine Baseline. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Cowboys langsam merken, dass Tony Pollard die bessere Option sein könnte. Also wirklich als Running Back Nummer 1 und die Carries immer weiter aufgeteilt werden könnten. Tony Pollard zum Vergleich hat bessere Yards per Carry Werte als Ezekiel Elliott. Denn Tony Pollard hat 5,5 und Ezekiel Elliott letztes Jahr nur 4,2. Dafür hat Ezekiel Elliott jedoch 10 Touchdowns und Tony Pollard nur 2. Es liegt natürlich auch daran, dass er vor der Goal-Line öfter eingesetzt wird, also Ezekiel Elliott als Tony Pollard. Generell, wie viele Carries die beiden hatten. Pollard letztes Jahr 130 Attempts und Ezekiel Elliott 237. Das sind gut 100 mehr als Tony Pollard. Aber wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass die Cowboys das weiter, ich sag mal, weiter in die Waage schieben. Wahrscheinlich, dass Ezekiel Elliott nächstes Jahr vielleicht noch 50 Carries mehr hat als Tony Pollard. Wobei das ganz große Problem, was die Cowboys dann dabei haben, falls Tony Pollard dieses Jahr wirklich wieder sich steigern kann, so wie er es die letzten beiden Jahre gemacht hat, und Ezekiel Elliott seine Baseline einfach nur hält und nicht wieder so ein krankes Jahr haben könnte, mit den 1300 bis 1600 Yards, das er ja schon mal hatte, ist das, Ezekiel Elliott hat diesen riesen Vertrag und das will man sich als Cowboys-Franchise, für diese große, stolze Franchise aus Texas, die will sich ganz sicher nicht eingestehen, dass man da einen Fehler gemacht hätte und Running Back so heftig bezahlt hat, der dann letztendlich nur, ich sag mal, natürlich sind es immer noch gute Leistung, so 1000 Yards ist, muss man erstmal laufen pro Saison, klar. Aber das ist auch kein Unding, also es ist auch keine Riesenleistung mehr. Und deswegen, ich glaube nicht, dass sie sich eingestehen wollen würden, dass man dann, ich sag mal, Platz 10, Platz 8 Running Back der Liga so teuer bezahlt, wenn man Tony Pollard als wirklich guten Back in der Hinterhand hat.
Ich finde, da sieht man halt dieses Problem mit der Machtbasis innerhalb der Cowboys mit Jerry Jones als Owner, der sich auch zu sehr, das hört man immer wieder aus im Umfeld der Cowboys, in das nicht nur in das operative Geschäft, was ja eigentlich sein Bier ist, sondern der sich halt auch immer wieder auf den Platz einmischt und den Head Coach untergräbt. Und ich finde auch mit Mike McCarthy ist da jetzt wirklich auch gerade ein Head Coach. Er wirkt zumindest auf mich einfach nur wie so ein Strohmann für Jerry Jones. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, aber er wirkt jetzt nicht, als ob er sich da durchsetzen könne, wenn Jerry Jones sagt, hier, der spielt oder der spielt nicht. Ich bin da voll bei dir, auch bei beiden Punkten. Also einmal, dass Ezekiel Elliott wahrscheinlich trotzdem erstmal weiter Starter bleibt, weil die Cowboys sich das nicht eingestehen wollen. Irgendwann wirst du es dir aber eingestehen müssen, spätestens wenn der Vertrag ausläuft und du ihn nicht mehr verlängerst. Ich glaube, dass Tony Pollard schon eigentlich seit 2 Jahren vielleicht der Starter sein müsste. Von den Leistungen und vom Ungleichgewicht der Leistungen, wie gut oder nicht so gut die beiden Spieler spielen. Und das ist halt so, das ist Ding und wie gesagt, halt auch die Machtbasis von Jerry Jones ist halt so das große Problem. Aber das ist das Problem bei vielen Dingen bei den Cowboys, der Name Jerry Jones. Und ich habe vorhin die These aufgestellt im Vorgespräch, die möchte ich auch nochmal sagen. Ich glaube, dass die Cowboys ohne diese Einmischungen von Jerry Jones seit ihren letzten Super Bowl-Siegen Anfang der 90er noch mindestens ein, zweimal bis zum heutigen Tag einen Super Bowl hätten gewinnen oder vielleicht einfach nur erreichen können, weil das haben sie ja auch nicht mehr geschafft. Einfach aufgrund der Tatsache, weil, wenn die besser gecoacht wären, ohne dass sich der Owner einmischt, die haben ja so super Mannschaften trotzdem gehabt, spielerisch. Das hätte in meinen Augen funktioniert, aber so funktioniert es nicht und deswegen ist Ezekiel Elliott auch ein verdienter Platz auf dieser Liste. Und zum Abschluss, Finn, darf's nochmal.
Ja,
Dein
bei
letzter
mir
Joker.
bleiben wir gleich bei den Cowboys. Und der Kandidat, der jetzt hier auf meiner Liste steht, war in der vergangenen Saison ein First Team All-Pro. Das wird jetzt hier einige sicherlich verwundern, dass er auf meiner Liste steht. Aber ich habe mich hier entschieden für Trevon Diggs, den Cornerback für die Cowboys. Ja, auch er, glaube ich, er wird nicht komplett choken. Wobei, vielleicht wird er am ehesten von meinen Kandidaten hier sogar choken. Und zwar hat er letztes Jahr ja natürlich von seinen Interceptions gelebt und von seinen Picks gelebt. Ganze 11 an der Zahl hatte er in der vergangenen Saison. Er hatte in den ersten 7 Wochen in jeder Woche eine Interception, wo man dann sicherlich ihm dafür Props geben muss. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sein Spielstil, so ein bisschen den Ballhawk zu geben, der sehr aggressiv auch auf Turnover und auf Interceptions geht, wodurch dann eben diese hohe Zahl auch zustande kommt. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sagen, dass er sehr, sehr oft geburnt, also verbrannt wurde. Prägnant und bezeichnend dafür ist für mich die Sequenz aus dem Spiel gegen die Patriots, wo er, meine ich, ein Pick 6 hatte und direkt im nächsten Play hat er direkt einen 75-Yard-Touchdown-Pass zugelassen. Und das ist so ein bisschen bezeichnend für seine Saison. Er hat in der vergangenen Saison eine Coverage-Grade gehabt, die ihn dann auf Platz 45 in der gesamten Liga und im Liga-Vergleich hat dastehen lassen. Wo man schon sagen kann, dass 45 jetzt nicht unbedingt eine Nummer ist in Coverage, wo man sagt, das ist einer der besten Cornerbacks in der Liga. Und er hat in der vergangenen Saison auch 907 Yards zugelassen. Das ist im Schnitt ein Wert von, ich habe es mir rausgesucht, 16,8. Also er hat 16,8 Yards pro Completion zugelassen. Und das ist schon sehr, sehr viel im Vergleich dazu. Jalen Ramsey hatte 10,8 und JC Jackson, der ja auch als einer der besseren Corner angesehen wird, hatte einen Wert von 12,2. Da sieht man schon, dass Trevon Diggs, wenn er denn dann einen Pass zugelassen hat, auf jeden Fall sehr, sehr viel Yards zugelassen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass er in der kommenden Saison eben, also er wird seinen Spielstil natürlich logischerweise nicht verändern. Und sofern er nicht erneut so eine hohe Anzahl an Interceptions aufweisen kann, was auch schwierig wird, das so zu wiederholen, das muss man ganz klar sagen, dass er dann im Konsens auf jeden Fall auch schon ein bisschen tiefer fallen wird in dem Ansehen, was er letzte Saison genossen hat.
Absolut. Wird sehr schwer für ihn, das nochmal so zu wiederholen.
Gehe ich voll mit. Habe ich nicht zu. Und damit sind wir für die heutige Folge am Ende. Zwischendurch ein bisschen wild geworden. Wir bitten, das zu entschuldigen an der Stelle. Und schaut gerne auf unserem Social Media vorbei. Da haben wir auch noch anderen Content neben dem Podcast, der euch vielleicht interessiert. Lasst ein Like da, bewertet uns gerne. Vielen Dank für die, die uns schon bewertet haben. Schreibt uns auch gerne eure Favorites und Joker, wenn ihr das machen wollt, auch gerne in die Kommentare. Oder was ihr von unseren Favorites und Jokern hält. Habt ihr noch was?
Ich habe nichts mehr. Dann bleibt uns nur noch, wie immer, Danke zu sagen fürs Hören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war Undrafted, Leute. Haut rein.
Tschö.
Ciao.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.